Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Klaas Christoffersen. Das oberste Gericht in Israel hat einen zentralen Bestandteil der Justizreform der Regierung von Ministerpräsident Netanyahu für nichtig erklärt. 8 der 15 Richter stimmten dafür, das umstrittene Gesetz aufzuheben. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
Zur Begründung heißt es, die Änderung hätte ein Kernelement Israels als demokratischen Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt. Durch das Gesetz hatte der oberste Gerichtshof nicht mehr die Möglichkeit, Entscheidungen oder Mitglieder der Regierung als unangemessen einzustufen. In der Vergangenheit hatte das Gericht zum Beispiel die Berufung eines Ministers verhindert, der wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Im Frühjahr und Sommer waren hunderttausende Menschen in Israel immer wieder gegen den geplanten Umbau der Justiz auf die Straße gegangen.
Bundesinnenministerin Faeser hat sich im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen ein Bild von der Hochwasserlage gemacht. Die SPD-Politikerin dankte den Helfern vor Ort für ihren Einsatz in den vergangenen 10 Tagen. Aus Oldenburg, Thomas Stahlberg.
Bund, Land und Kommunen hätten gut zusammengearbeitet, sagte Faeser. Noch sei die Situation in vielen Teilen Niedersachsens angespannt. Jetzt gelte es zunächst, die Lage zu bewältigen. Im Anschluss könne man über Geld reden. Alles andere als eine unbürokratische Hilfe mache keinen Sinn, so die Innenministerin. Angespannt bleibt die Lage besonders in der Stadt Oldenburg. Entlang der Nebenflüsse der Hunte müssen sich mehr als 800 Menschen darauf vorbereiten, ihre Häuser zu verlassen, falls der durchweichte Deich bricht.
Der FDP-Vorsitzende Lindner hat das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampelkoalition begrüßt. Der Bundesfinanzminister schrieb auf der Plattform X, er sehe das Votum als klaren Auftrag, im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen. Zu einer anderen Bewertung kommt der Mitinitiator der Befragung, Nölke. Er sagte, das Ergebnis sei ein deutliches Zeichen für die Unzufriedenheit in der FDP. Bei der Befragung hatte sich eine knappe Mehrheit der Teilnehmer für den Verbleib in der Ampelkoalition ausgesprochen. Die Polizei hat 3 Männer freigelassen, die im Zusammenhang mit einem geplanten Anschlag auf den Kölner Dom in Gewahrsam genommen worden waren. Ein Richter hat das angeordnet. 2 Männer bleiben in Gewahrsam. Beide sind Tadschiken. Die Ermittler gehen von einem Netzwerk aus. Kurz vor Weihnachten hatte die Polizei Hinweise auf einen geplanten islamistischen Terroranschlag auf den Kölner Dom erhalten. Seither wird die Kathedrale von Beamten beschützt. Das waren die Nachrichten. Das Wetter. Neben dichter Bewölkung und ostwärts abziehenden Schauern länger trocken, +7 bis -4 Grad. Morgen von Südwesten und Westen her teils länger anhaltender Regen, maximal 4 bis 12 Grad und teilweise windig bis stürmisch. Die weiteren Aussichten, am Mittwoch wolkig und gelegentlich Regen bei 6 bis 13 Grad. Und am Donnerstag zunächst teils windiges Schauerwetter, im Verlauf verbreitet nachlassend, Werte von 4 bis 11 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Wir beginnen heute mit einer Lesereihe in 23 Teilen, in der Werner Fink Ihnen aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern vorlesen wird. Tristram Shandy gehört zu den Hauptwerken der englischen Romankunst im 18. Jahrhundert. Er erschien in 9 Bänden zwischen 1759 und 1767. Sprecher unserer Aufnahme ist der Schriftsteller, Schauspieler und Kabarettist Werner Fink, der zur Zeit der Produktion 60 Jahre alt war. Der erste Leseabschnitt, den Sie nun hören werden, wurde bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Berliner Akademie der Künste im Dezember 1961 aufgenommen. Hören Sie nun bitte Werner Fink mit dem Anfang von Tristram Shandy in der Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774.
Erstes Kapitel. Ich wollte entweder mein Vater oder meine Mutter oder lieber alle beide, denn im Grunde war die eine so gut dazu verbunden als der andere, hätten hübsch daran gedacht, worauf sie ausgingen, als sie mich zeugten. Hätten sie gehörig in Erwägung gezogen, was für ein wichtiges Geschäft sie verrichteten, dass es nicht nur die Hervorbringung eines vernünftigen Wesens beträfe, sondern dass möglicherweise die glückliche Bildung und Mischung seines Körpers, vielleicht sein Genie und sogar die Beschaffenheit seines Gemütes und da sie kein Wort fürs Gegenteil anführen konnten, selbst das Wohl seines ganzen Hauses ihre Richtung von der Beschaffenheit annehmen möchten, welche damals über Leib und Seele die Oberhand hatte, hätten sie alles dieses gehörig erwogen und danach gehandelt. Ich bin fest überzeugt, ich würde eine ganz andere Figur in der Welt gemacht haben als diese, in der mich nun der Leser nach aller Wahrscheinlichkeit sehen wird. Glauben Sie mir nur, liebe Leser, das ist keine so unbedeutende Sache, als wo viele von Ihnen denken mögen. Sie haben alle, ich wette, von den Lebensgeistern gehört und wie solche vom Vater, dem Sohne eingeflößt werden und so weiter und viel und mancherlei mehr hierher Gehöriges. Na gut, nun gut. Verlassen Sie sich auf mein Wort. 9/10 von eines Mannes Verstand oder Dummheit, von seinem Fortkommen oder Umwerfen in dieser Welt, hängen von den Bewegungen dieser Lebensgeister, ihrer Tätigkeit und den verschiedenen Gängen und Steigen ab, auf welche man solche versetzt, dergestalt, dass, wenn sie einmal auf die Beine gekommen sind, ob sie den linken oder rechten Fuß vorsetzen, das tut nicht einen Pfifferling zur Sache. Sie laufen fort, was du hast, was du kannst, als ob jemand mit einer Peitsche hinterdrein wäre und indem sie immer denselben Gang hin und her laufen, machen sie sich bald einen ebenen Pfad darauf, der so dicht und gebahnt wird wie ein Spaziergang in einem Garten, von welchem, wenn sie einmal daran gewöhnt sind, der Satan selbst sie oft nicht abbringen könnte. Hör, mein Lieber, sagte meine Mutter, du hast doch nicht vergessen, die Uhr aufzuziehen. Großer Gott, rief mein Vater ziemlich verdrießlich, wobei er sich gleichwohl bestrebte, die Stimme zu mäßigen. Hat wohl jemals eine Frau, solange die Welt steht, ihren Mann mit einer so einfältigen Querfrage unterbrochen? Was wollte denn Ihr Vater damit sagen, wenn ich bitten darf? Nichts. Zweites Kapitel. So sehe ich auch im Ernst nicht, warum es im guten oder schlimmen Verstande eine Querfrage heißen könnte. So muss mein Herr ich Ihnen sagen, dass es wenigstens eine unzeitige Frage war, weil sie die Lebensgeister auseinanderstöberte und zerstreute, deren Tun es war, dass sie Hand in Hand den Homunculus begleiten und ihn wohlbehalten nach dem Platze führen sollten, der zum Empfang bestimmt war. Der Homunculus, mein Herr, in was für einem possierlichen Lichte er auch in diesem leichtsinnigen Jahrhundert dem Auge der Torheit oder des Vorurteils erscheinen mag, dem Auge der Vernunft in wissenschaftlicher Untersuchung ist und bleibt er ein Wesen, das durch Rechte beschützt und beschränkt wird. Die feinsten Philosophen, welche im Vorbeigehen gesagt den weitesten Verstand haben, ihre Seelen stehen im umgekehrten Verhältnis zu ihren Untersuchungen, Klammer zu, zeigen uns unwidersprechlich, der Homunculus ist erschaffen von eben derselben Hand, gezeugt nach eben dem Laufe der Natur, begabt mit eben den lokomotiven Kräften und Vermögen wie wir, besteht wie wir aus Haut, Haar, Fett, Fleisch, Venen, Arterien, Sehnen, Nerven, Knorpeln, Knochen, Mark, Gehirn, Drüsen, Zeugungsteilen, Säften und Gelenken und ist ein Wesen von ebenso großer Geschäftigkeit und im vollen Verstande des Wortes ebenso wahr und wahrhaftig unser Nebengeschöpf als der Lordkanzler von England. Man kann ihm Gutes tun, man kann ihn beleidigen. Er kann Recht nehmen und geben. Kurz, er hat alle Vorzüge und Ansprüche der Menschheit, von denen Tullius, Puffendorf oder die besten Sittenlehrer zugeben, dass sie aus diesem Stande und Verhältnisse entspringen. Nun aber, mein lieber Herr, wenn ihm, da er seinen Weg alleine fortsetzen musste, ein Unfall zugestoßen wäre, oder er wäre davor aus Angst, die einem so jungen Wanderer ganz natürlich ist, ganz außer Atem in seiner Herberge angelangt, die Stärke seiner Muskeln und Mannheit abgenutzt, bis zur Dicke eines Zwirnsfadens, seine eigenen Lebensgeister in unbeschreiblicher Unordnung, und hätte er sich in diesem jämmerlich zerrütteten Zustand der Nerven 9 lange Monate niedergelegt, wäre alle Augenblicke im Schlaf aufgefahren oder hätte lauter schwere und ängstliche Träume gehabt. Ich zittere, Wenn ich daran denke, was für ein Grund zu 1000 Schwachheiten gelegt worden wäre, sowohl am Leibe als am Gemüt, die hernach keine Geschicklichkeit weder des Arztes noch des Philosophen hätte wieder völlig in Ordnung bringen können. Drittes Kapitel. Meinem Onkel, Herrn Toby Shandy, habe ich die vorhergehende Anekdote zu verdanken. Mein Vater, der ein vortrefflicher Naturforscher war und sehr gerne über die geringsten Dinge haarscharf nachdachte, hatte den Streich oft und mit Schmerzen beklagt. Besonders aber, wie sich mein Onkel recht gut erinnerte, als er einst eine unbegreifliche Schiefigkeit, wie er es nannte. Eine Schiefigkeit in der Art, wie ich meinen Kreisel aufstellte, bemerkte und die Grundsätze rechtfertigte, nach welchen ich solches getan hätte. Der alte Herr schüttelte den Kopf und in einem Tone, der über die Hälfte mehr Betrübnis als Vorwürfe ausdrückte, sagte er, in seinem Herzen habe es ihm immer geahndet und nun fänd er es bestätigt durch diese und tausend andere Bemerkungen, die er über mich gemacht, dass ich niemals so denken oder tun würde als jedes anderen Mannes Kind. Aber leider, fuhr er fort, wobei er abermals den Kopf schüttelte und eine Träne wegwischte, die ihm die Wangen herabträufelte, meines Tristrams Widerwärtigkeiten begannen schon 9 Monate vorher, ehe er noch auf die Welt kam. Meine Mutter, die dabei saß, sah hoch auf, wusste aber ebenso wenig als ihr Ellenbogen oder ihr Hintern, was mein Vater damit sagen wollte. Aber mein Onkel, Herr Toby Shandy, dem die Sache oft erzählt worden, verstand ihn recht gut. Viertes Kapitel. Ich weiß, es gibt Leser in der Welt, sowohl als andere ehrliche Leute, die ganz und gar keine Leser sind, die nicht eher zufrieden sind, bis man ihnen alle seine Heimlichkeiten haarklein erzählt hat. Es ist eine klare Gefälligkeit gegen diesen ihren Sinn und eine mir natürliche Abneigung, irgendeine lebendige Seele in ihrer Erwartung zu täuschen, dass ich bereits so umständlich erzählt habe. Da mein Leben und meine Meinungen vermutlich einiges Aufsehen in der Welt erregen und nicht weniger werden gelesen werden als selbst 1001 Nacht und am Ende gerade das sein werden, was Montaigne als das Schicksal seiner Essays besorgte, nämlich ein Buch, das beständig im Besuchszimmer aufliegt, so halte ich es für notwendig, mich nach jedermann ein wenig zu richten und also bitte ich um Verzeihung, dass ich auf demselben Wege ein wenig weitergehe. Aus dieser Ursache auch bin ich herzlich froh, dass ich meine eigene Geschichte auf diese Art angefangen habe und dass ich mich imstande befinde, so fortzufahren, dass ich jedes Ding darin, wie Horaz sagt, ab ovo herleite. Ich ward gezeugt in der Nacht zwischen dem ersten Sonntage und dem ersten Montage im Monat März im Jahre Christi 1718. Ich weiß es ganz genau. Wie ich aber dazu komme, eine Sache so genau zu wissen, welche sich zutrug, ehe ich noch geboren war, das beruht auf einer anderen kleinen Anekdote, die man nur in unserer Familie wusste, die aber nunmehr öffentlich bekannt gemacht wird, um diesen Punkt in ein helleres Licht zu setzen. Mein Vater, müssen Sie wissen, der eigentlich ein Kaufmann war und nach der Levante handelte, seit einigen Jahren aber den Handel niedergelegt hatte, um sich auf ein väterliches Landgut in der Grafschaft zu begeben, um da selbst zu leben und zu sterben. Der war, glaube ich, der regelmäßigste Mann in allem, was er tat, seien es Geschäfte oder Zeitvertreib, der jemals gelebt hat. Ein kleines Pröbchen seiner äußersten Pünktlichkeit, die er wirklich sklavisch beobachtete. Er hatte sich's schon seit vielen Jahren zur Regel gemacht, am ersten Sonntagabend eines jeden Monats durchs ganze Jahr, so gewiss als der Sonntagabend einbrach, eine große Wanduhr, welche wir oben an der Hintertreppe hatten, mit seinen eigenen Händen aufzuziehen. Und da er zu der Zeit, wovon ich sprach, schon etwas zwischen den 15 und 60 Jahren war, so hatte er auch bereits so nach und nach eine gewisse andere kleine Eheangelegenheit auf eben diesen Termin gestellt, damit er, wie er so oft zum Onkel Tobi sagte, sie alle auf einmal abtäte. Und er das Übrige des Monats nicht ferner damit geplagt und belästigt würde. Es war nur ein einziger Augenblick hierbei, welches großenteils auf mich Armen fiel und wovon ich die Wirkung, wie ich fürchte, wohl mit in mein Grab nehmen muss. Das nämlich durch eine unglückliche Assoziation der Ideen, welche in der Natur keinen Zusammenhang haben, es endlich dahin gediehe, dass meine gute Mutter niemals die Uhr aufwinden hören konnte, ohne dass ihr flugs die Gedanken an gewisse andere Dinge im Kopf aufstiegen und umgekehrt. Dergleichen sonderbare Ideenverbindungen haben, wie der scharfsinnige Löck, der gewiss die Beschaffenheit dieser Dinge besser verstand als die meisten anderen Menschen, behauptet, mehr windschiefe Handlungen hervorgebracht als alle anderen Quellen der ärgsten Vorurteile. Aber das nur im Vorbeigehen. Nun erhält aus einem Notabene in meines Vaters Taschenbuch, das da vor mir auf dem Tisch liegt, das am Marientage, welches der 25. desselben Monats war, von welchen an ich meine Zeugung rechne, mein Vater mit meinem älteren Bruder Bobby nach London abreiste, um ihn auf die Westminster-Schule zu bringen. Und wie aus eben diesem Dokument erhält, dass er wörtlich nicht eher zu seiner Frau und Familie zurückkam als in der zweiten Woche des folgenden Monats Mai. Dies bringt die Sache fast zur Gewissheit. Indessen setzt das, was im Anfang des nächsten Kapitels folgt, es außer allen möglichen Zweifel. Aber, Herr Autor, sagen Sie doch, was tat denn Ihr Vater den ganzen Dezember, Januar und Februar?
Ja, no, Madame, er hatte die ganze Zeit über das Hüftweh. Fünftes Kapitel.
Am fünften Tage des Novembers 1718, welcher von dem festgesetzten Zeitpunkt angerechnet 9 Kalendermonate so richtig vollmacht, als es irgendein Ehemann billigerweise erwarten konnte, ward ich, Tristram Shandy, Erbherr auf diese unsere schäbige, unglücksvolle Welt geboren. Ich wäre im Mond geboren worden oder in jedem anderen Planeten, nur nicht im Jupiter oder Saturn, weil ich mich gar nicht mit der Kälte vertragen kann. Denn es könnte mir schwerlich in einem davon schlimmer ergangen sein, obwohl ich für die Venus nicht gut sagen möchte, als in diesem Schmutzchen Lumpendinge von Planeten, der, wenn ich meines Herzens Meinung jedoch mit allem Respekt frei heraussagen soll, wohl nur von den Schnitzeln und Pfeilspänen gemacht ist, die von den übrigen abfielen. Noch wäre der Planet gut genug, wäre nur ein Mensch darauf als Erbe zu einem hohen Titel oder großen Vermögen geboren oder wüsste es nur so anzugreifen, dass er zu großen Ehrenämtern berufen würde, die ihm fein viel Ansehen und Macht erteilten. Aber das ist nun mein Kasus nicht. Und also jedermann spricht von der Messe, je nachdem er dort seinen Handel gemacht hat. Deswegen also sage ich noch einmal, es ist das elendeste Lumpending von einer Welt, die jemals gemacht worden. Denn ich kann mit Wahrheit sagen, von der ersten Stunde an, da ich darin meinen Atem schöpfte, bis zu der jetzigen, da ich fast gar keinen mehr schöpfen kann wegen meines Asthmas, das ich mir dadurch zugezogen, dass ich in Flandern auf Schlittschuhen gegen den Wind anlief, bin ich ein Spiel der mutwilligen Dame, welche die Welt Fortuna nennt.
Und ob ich ihr gleich nicht das Unrecht tun und ihr nachsagen will, sie habe mich jemals die Last irgendeines großen oder sich auszeichnenden Leidens fühlen lassen, so bezeuge ich doch mit aller möglichen Friedsamkeit von der Welt, dass bei allen Auftritten meines Lebens und an jeder Ecke und in jedem Winkel, wo sie mir nur einigermaßen beikommen konnte, sie mir ein Packen so jämmerlicher Widerwärtigkeiten und Querhändel an den Wolf, an den Hals geworfen hat, als jemals ein kleiner Held hat erdulden müssen. Sechstes Kapitel und hier letztes. Im Anfang der vorhergehenden Kapitel berichtete ich Ihnen ganz genau, wann ich geboren ward. Ich berichtete Ihnen aber nicht, wie. Nein, dieser Umstand ward für ein ganz eigenes Kapitel aufgespart, über dem, mein Herr, da Sie und ich gewissermaßen einander noch völlig unbekannt sind, so würde es sich nicht geschickt haben, Sie sogleich auf einmal mit zu mancherlei Umständen bekannt zu machen, die nur mich angehen. Sie müssen ein wenig Geduld geben. Ich habe es unternommen, wie Sie sehen, nicht bloß mein Leben, sondern auch meine Meinung zu schreiben, in der Hoffnung und Erwartung, dass, wenn Sie erst meinen Charakter kennten und wüssten, von was für einem Schlage von Sterblichen ich bin, das eine Ihnen desto mehr Geschmack an dem anderen beibringen würde. So wie Sie weiter mit mir fortgehen, wird die kleine Bekanntschaft, die eben unter uns anfängt, zu einer Vertraulichkeit ausschlagen und diese, oder die Schuld müsste an einem von uns beiden liegen, wird in Freundschaft endigen. Dann wird nichts, was mir begegnet ist, für Kleinigkeit an sich selbst oder für langweilig in der Erzählung gehalten werden. Deswegen also, mein liebster Freund und Gefährte, wenn Sie meinen sollten, ich gehe am Anfang meiner Geschichte ein wenig sparsam zu Werke, so übersehen Sie es mir und lassen Sie mich meinen Gang gehen und meine Historie auf meine Weise erzählen. Oder sollte es scheinen, dass ich dann und wann auf meinem Wege ein bisschen tändelte oder beim Wandern auf ein paar Minuten eine Kappe mit Schellen aufsetzte, so laufen Sie nicht gleich davon, sondern haben Sie die Gefälligkeit und geben mir für ein wenig mehr Weisheit Kredit, als mir an der Stirne geschrieben steht. Und so, wie wir fortwackeln, lachen Sie mit mir oder über mich. Oder kurz, tun Sie, was Sie wollen, nur ungeduldig müssen Sie nicht werden.
Siebtes Kapitel. In eben dem Dorfe, worin mein Vater und meine Mutter wohnten, wohnte auch eine hagere, längliche, mütterliche, züchtige, alte, gute Frau von einer Hebamme, welche mit Hilfe von ein wenig schlichtem, gesunden Menschenverstand und dass sie einige Jahre hindurch alle Hände voll in ihrem Geschäfte zu tun hatte, wobei sie sich beständig auf ihre Kräfte sehr wenig, auf Frau Mutter Natur, aber sehr stark verließ, nach ihrer Art keine geringe Staffel des Ruhms in der Welt erstiegen hatte. Bei welchem Worte Welt ich euer hochedel Wohlgeboren sagen muss, ich meine nicht mehr damit, als einen kleinen Zirkel, der auf dem Zirkel der großen Welt beschrieben ist, von 4 englischen Meilen im Diameter oder so ungefähr, von welchem die Hütte, worin die gute alte Frau lebte, als der Mittelpunkt angenommen wird. Sie war, wie es scheint, in ihrem 47. Jahre zur Witwe geworden, mit 3 oder 4 kleinen Kindern in großer Dürftigkeit. Und da sie damals eine Person von ehrbarer Aufführung, ernsthaftem Betragen, ja noch dazu ein Weibsbild von wenig Worten und obendrein ein Gegenstand des Mitleids war, deren Armut und das Stillschweigen, womit sie solche ertrug, desto lauter um freundschaftlichen Beistand rief, so ward die Frau des Pfarrers am Kirchspiel von Mitleid gerührt. Und da sie schon oft einen üblen Umstand beklagt hatte, dem die Herde ihres Eheherrn schon viele Jahre her ausgesetzt war, dass nämlich kein solches Ding als eine Hebamme von irgendeiner Art zu finden war. Der Fall mochte so dringend sein, als er wollte. Man musste erst 6 oder 7 lange Meilen danach reiten, welche besagten 7 langen Meilen bei finsteren Nächten und bösen Wegen, da der Boden in der Gegend umher aus zähem Lehm bestand, ebenso gut waren als 14 und diese zuweilen ebenso viel hieß als gar keine Hebamme haben. So hatte sie den Einfall, dass ein ebenso wohl angebrachter Dienst für das ganze Kirchspiel als für die arme Frau selbst sein würde, wenn man sie ein wenig in den Anfangsgründen der Kunst unterweisen ließe, damit sie hernach Hebamme des Kirchspiels werden könnte. Da keine Frau in der ganzen Gegend geschickter war, ihren entworfenen Plan auszuführen, als sie selbst, so nahm es die Frau Pastorin sehr christlicherweise über sich. Und sie vermochte über die weibliche Hälfte der Pfarrkinder so viel, dass sie ihn ohne Schwierigkeit nach allem Herzenswunsch ausführte. In der Tat half auch in dieser Sache der Pfarrer seiner Frau mit seinem ganzen Ansehen. Und um in der gehörigen Ordnung zu Werke zu gehen und dem guten Geschöpfe ein ebenso gutes Recht zur Ausübung durch die Gesetze zu geben, als ihr seine Frau es durch Unterweisung gegeben hatte, bezahlte er mit Freuden aus seiner eigenen Tasche das Geld für die Bewilligung vom Landphysikus, welches sich im Ganzen ungefähr auf einen Louis-d'Or belief, sodass die gute Frau unter vier Augen völlig in den wahren und körperlichen Besitz ihres Amtes eingesetzt wurde, samt allen seinen Rechten, Artikeln und Gefällen, wie die auch immer Namen haben möchten, wie es wörtlich hieß. Diese letzten Worte, müssen Sie wissen, standen nicht in dem alten Formulare, nach welchem gewöhnlich solche Lizenzen, Diplomata und Vollmachtscheine lauteten, die bisher in solchen Fällen der Schwesterschaft erteilt worden waren, sondern waren aus einem netten Formularbuch des Didius, eigener Erfindung, genommen, welcher aus einer besonderen Gabe als dergleichen Instrumente zu zerstückeln und von Neuem zusammenzufügen, nicht allein diese herrliche Verbesserung außersann, sondern auch mancher von den alten privilegierten Matronen in der Nachbarschaft das Maul so wässrig machte, dass sie ihre Bewilligung auffrischen ließ, um dieser seinen Bimbam beigefügt zu haben. Ich gestehe, ich habe Didius wegen dieser Art von seinen Einfällen niemals beneiden können. Aber lass jedermann seinen besonderen Geschmack. Ja, weil Sie doch einmal darauf kommen, mein Herr, hatten nicht die weisesten Männer zu allen Zeiten, Salomon selbst nicht ausgenommen, hatten sie nicht ihre Steckenpferde, ihre Wettrennen, ihre Münz- und Muschelsammlung, ihre Trommeln, ihre Trompeten, ihre Geigen, ihre Paletten, ihre chinesischen Porzellanfiguren, ihre Schmetterlinge? Und solange ein Mann sein Steckenpferd auf der Heerstraße ruhig und friedsam fortreitet und weder Sie noch mich zwingen will, hinter ihm aufzusitzen, ich bitte Sie, mein Herr, was geht es Sie oder mich an? Achtes Kapitel. De gustibus non est disputandum. Das heißt, man lasse eines anderen Mannes Steckenpferd ungeschoren. Und ich kann wohl sagen, ich vergreife mich auch selten daran. Es würde mich auch nicht fein kleiden, wenn ich schon im Grunde Ihr Freund nicht wäre, weil ich zu gewissen Zeiten und Mondwandlungen selbst ein Geiger und Maler bin, nachdem ich die Fliege sticht. Sie mögen es gerne wissen, dass ich mir selbst ein paar Klepper halte, auf welchen ich gar nicht verstohlenerweise eins ums andere sehr oft spazieren reite, ob ich gleich zu meiner Schande, muss ich es gestehen, zuweilen wohl einen weiteren Ritt tue, als es ein weiser Mann für völlig recht halten möchte. Aber es ist auch wahr, dass ich kein weiser Mann bin und noch dazu ein Sterblicher von so geringer Bedeutung in der Welt, dass es wenig darauf ankommt, was ich tue. Deswegen lasse ich auch gern 5 Grad sein, lasse mich auch nicht sonderlich aus meiner Fassung bringen, wenn ich solche große Herren und vornehmen Personen als hier folgen, zum Beispiel Mylord A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R und so weiter, samt und sonders alle in einer Reihe auf ihren verschiedenen Pferden sehe, einige mit großen Steigbügeln, die in einem preislich ernsthaften Schritte daherreiten, andere hingegen bis ans Kinn aufgeschürzt mit einer Peitsche im Maule trottieren und prunken dahin, als ob es so viele kleine Teufel wären, die lauter hypothekarische Verschreibungen zwischen den Beinen hätten und als ob es einige darauf angelegt hätten, den Hals zu brechen. Desto besser, pflege ich bei mir selbst zu sagen. Denn wenn es zum Ärgsten käme, so wird die Welt schon wissen, gar vortrefflich, ohne sie zurechtzukommen. Und im Übrigen, naja, Glück auf den Weg, lass sie meinetwegen immer fortreiten. Ich will sie nicht aufhalten, denn wenn auch ihre Gnaden noch heute Abend absäßen, so kann man doch 10-1 wetten, dass manche von ihnen noch vor der Morgenfrüh um die Hälfte schlechter beritten sein würden. Nicht einer von diesen Vorfällen, also kann meiner Ruhe Abbruch tun. Aber einen gibt es, der, ich gestehe es, mich aus der Fassung bringt, und das ist der, wenn ich jemand sehe, der zu großen Taten geboren ist und, was ihm noch mehr zur Ehre gereicht, dessen Natur ihn beständig zu guten Taten antreibt, wenn ich so jemand sehe wie Sie, Mylord, dessen Grundsätze und Betragen ebenso erhaben und edel sind als seine Geburt und den eben deswegen eine verderbte Welt nicht einen Augenblick missen kann. Wenn ich so einen reiten sehe, Mylord, und ist auch nur eine Minute über die Zeit, die ihm die Liebe zu meinem Vaterland vorgeschrieben oder meine Sorgfalt für seinen Ruhm gewünscht hätte, so ist alle meine Philosophie zu Ende, Mylord. Und in der ersten Aufwallung gerechten Eifers wünsche ich das Steckenpferd und seine ganze Brüderschaft zum Herrn Urian. Dazu nachstehendes Schreiben. Mylord, ich behaupte, dass dieses eine Dedikation sei, ob sie gleich in den drei wesentlichen Dingen der Materie, der Form und des Orts ihre Besonderheiten hat. Ich bitte also, nehmen Sie es dafür an und erlauben Sie mir, dass ich solche mit der ehrfurchtsvollsten Ergebenheit zu Eurer Lordschaft Füßen legen darf, wenn Sie eben zu Fuße sind, welche Sie sein können, wenn Sie wollen. Und das ist, Mylord, so oft, als es nötig ist, und ich will hinzusetzen, auch zu den besten Zwecken. Ich habe die Ehre zu beharren, Mylord, Eurer Lordschaft, ganz gehorsamster, treu ergebenster und untertänigster Diener, Tristram Shandy.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die erste von 23 Folgen aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur. NDR Kultur. Play Jazz.
Fröhliche Spielfreude bringen Anat Cohen und das Trio Brasileiro rüber, die Entfernungen zwischen israelischem Jazz und brasilianischer Tradition vergessen lassend bzw. virtuos überbrückend. Der brasilianische Choro ist ein mehrstimmiger, improvisierter Vorläufer der Samba, hier dargeboten mit federnder Leichtigkeit und emotionaler Wärme. Musikalische Verbundenheit als Feier des Lebens, dies war eins der unvergesslichen Konzerte in unserer Jazz-Konzertreihe im Rolf-Liebermann-Studio, die auch in 2024 wieder mit musikalischen Leckerbissen aufwarten wird. Ob Sie nun jetzt tanzen, feiern oder die Feiertage entspannt ausklingen lassen, wir wünschen Ihnen Prost Neujahr mit Anat Cohen und dem Trio Brasileiro. Das sind Douglas Lora an der Gitarre, Dudu Maia an der Mandoline und Alexandre Lora.